Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des Podcasts Einfach Europa. Ich bin Sebastian Raviol, ehemaliger Redakteur, und neben mir sitzt
Niklas Nienaß, ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament, und herzlich willkommen zu dieser 5. Folge von Einfach Europa.
Genau, Niklas, wir haben jetzt schon 4 Folgen aufgenommen und diese 5. wird eine ganz besondere Folge. Es ist das erste Mal, dass wir kein festes Thema gesetzt haben, sondern eine offene Runde machen, und wir haben euch gefragt, was wollt ihr von Niklas wissen? Und ich kann dir sagen, wir haben einige Fragen bekommen, die wirst du jetzt zum ersten Mal hören, und es sind auch einige kernige Fragen dabei. Ich möchte allerdings die Chance nutzen und meine Frage als erstes stellen, weil viele Menschen dich ja so als Politiker auch wahrnehmen. Und meine Frage an dich ist, was machst du so privat? Welche Hobbys hat Herr Nienaß?
Oh, ich mache ganz unterschiedliche Sachen. Erstmal, ich versuche regelmäßig zu laufen. Man sieht mir an, dass das nicht immer klappt. aber ich glaube, so ein bisschen Sport, so ein bisschen gerade so Ausdauersport ist ganz hilfreich, um mal von dem Bürostuhl einfach wegzukommen. Ich habe ein paar Wochen angefangen, und ich würde es eigentlich gerne auch weitermachen, das ist nur so terminlich ein bisschen schwierig, mit historischem Schwertkampf. Das ist ganz lustig, da versucht man so die historischen Schriften aus dem 12. Jahrhundert, so ein bisschen Art Mischung aus Sport und praktische Archäologie irgendwie wieder aufleben zu lassen. Aber was ich wirklich regelmäßig mache und was auch für mich ein wirklich guter Ausgleich ist im hier Parlamentsalltag, ist, ich gehe halt einfach gern in den Wald und bin ambitionierter Pilzesammler. Gemeinsam mit meiner Freundin gehen wir dann zusammen in den Wald und sammeln, also auch nicht nur Pilze, muss ich dazu sagen, auch mal gerne Kräuter oder alle möglichen Sachen, die wir so finden. Und das ist ganz cool, weil man wirklich einfach so einen Ausgleich hat und mal was, weißt du, so ein bisschen frische Luft schnuppert und mal raus aus diesem, ja, Politikeralltag kommt.
Jetzt wissen wir, was du so zum Ausgleich machst, und ich würde sagen, wir steigen ein. Ich habe für den Anfang 8 Fragen für dich, die immer wieder kommen. Ich nenne sie dir einfach so als Schlagwörter und du positionierst dich dann, und du antwortest mit Ja oder Nein und darfst einen Satz ergänzen. Mhm. Haben Sie dieses Prinzip verstanden? Vor allem den letzten Teil.
Ja, also das ist ja der Trick von Politikern. Man kann ja, also ein Satz kann ja viele Kommas enthalten.
Keine Schachtelsätze sind erlaubt. Wir starten rein, Niklas, okay? Bist du bereit?
Ich bin bereit.
EU erweitern.
Ja, aber vorher reformieren.
5% Hürde für Parteien im Europäischen Parlament.
Schwierig. Ich würde sagen, eher nein. Weil sich zeigt, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass diese Logik, die für unsere 5% Hürde spricht, nämlich die Erfahrung aus der Weimarer Republik, dass die im Europäischen Parlament zumindest so nicht funktioniert.
Europäisches Parlament in Brüssel und in Straßburg?
Nein. Es braucht nur einen Standort fürs Europäische Parlament, und alle drei Institutionen müssen am gleichen Ort sein.
Entscheidungen in der EU werden nur einstimmig getroffen.
Auf keinen Fall. Demokratie funktioniert nicht so, dass jeder seinen Willen zu 100% bekommt, sondern es gibt auch dann mal Mehrheitsentscheidungen. Soll natürlich versuchen, dass alle damit zufrieden sind, aber am Ende kann man sich eben auch nicht von kleinen Minderheiten auf der Nase rumtanzen lassen.
Abgeordnetengehälter erhöhen?
Nö, sehe ich jetzt keine Notwendigkeit für. Ich glaube, was wir aber hinbekommen müssen, ist ein sogenanntes Decoupling von Abgeordnetengehältern und Beamtengehältern, weil das häufig als Grund genannt wird, zu sagen, okay, wir müssen auch zum Beispiel Beamtengehälter entsprechend der Inflation ausgleichen, und deswegen werden dann aber alle erhöht, und da gehören Abgeordnetendiäten mit dazu.
Auf TikTok präsent sein?
Leider ja. Ich halte nicht viel von dem chinesischen Konzern ByteDance, der TikTok hat. Aber ich glaube, man muss einfach da präsent sein, wo die Leute sind. Und Politik ist am Ende mit Menschen reden und einfach da sein und in unterschiedlichen Orten da sein.
Ampel.
Ja. Kann man mal, habe ich mir besser vorgestellt, aber ich glaube, es ist schon besser als 16 Jahre schwarz-roten Stillstand. Oder schwarz-gelben oder wie auch immer. Irgendwas mit Schwarz ist irgendwie immer Stillstand, habe ich das Gefühl.
Wahlalter 16 für alle Wahlen.
Auf jeden Fall. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass man ein Wahlrecht hinbekommen kann, dass Menschen jeden Alters mit einschließt.
Sehr schön, Niklas. Wir starten dann in die Fragen, die uns geschickt worden sind. Und ich beginne mit Hermann. Der hat uns per Mail geschrieben, es sind 5 Fragen. Ich stelle sie dir nacheinander. Die gehen so ein bisschen auf deinen Werdegang ein. Er fragt, welche Berufsausbildung oder Studium hast du durchlaufen und mit welchem Abschluss?
Ich habe einen Bachelor und einen Master gemacht in Rechtswissenschaften, also in LLM und LLB. Und genau, der Kurs heißt Good Governance. Das ist in Rostock ein Rechtswissenschaftskurs, der sowohl die Grundzüge der Rechtswissenschaften einschließt, als auch gesellschaftswissenschaftliche Aspekte, zum Beispiel Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Philosophie, Politikwissenschaften, Soziologie, Geschichte und dazu halt quasi alle Vorbereiche der Rechtswissenschaften, sodass man darauf auch, das haben auch viele Kommilitonen gemacht, aufsatteln kann und dann sein Staatsexamen machen kann. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich will eigentlich eher den Fokus auf Rechtsetzung haben als auf Rechtsauslegung.
Die nächste Frage wurde uns mehrfach geschickt. Was hat dich zu deiner derzeitigen Tätigkeit als EU-Abgeordneter motiviert?
Interesse und der stetig oder nicht zu stillende Veränderungsdrang. Ich habe halt das Gefühl gehabt, dass es so vieles gibt, was man ändern müsste. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich das systemisch gut durchsteige und gut könnte. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich möchte in die Richtung gehen. Und dann halt natürlich auf welchem Level. Da hat mich halt Europa und Internationales immer mehr interessiert als die anderen Bereiche. Und deswegen habe ich gesagt, das ist für mich das Interessanteste, wo ich wirken möchte. Und habe dieses Angebot eben der Partei an verschiedenen Stellen gemacht und ja auch in der Vorbereitung und so weiter. Und da hat sich dann gezeigt, ja, dass das viele ähnlich einschätzen, dass ich das ganz gut könnte.
Was hast du als Abgeordneter erreicht und was hast du auch nicht erreicht?
Was ich erreicht habe, ist, dass wir zum Beispiel einerseits bei den Regionalfördermitteln viel mehr auf Bürgerbeteiligung setzen, dass wir es dahin bekommen haben, viele, viele Punkte, die Menschen wirklich stärken und voranbringen, reinzubekommen, sei es auch für den Kulturförderbereich, sei es für den Bereich der Förderung von geschlechterspezifischen Ausgaben. Also sehr, sehr viel mehr möglich gemacht haben für die Bürgerinnen und Bürger und auch dabei schon Klimaschutz viel, viel stärker zu verankern, als das ursprünglich im Kommissionsvorschlag der Fall war. Es ist allerdings auch noch nicht ausreichend. Das fällt vielleicht so mit rein in dieses so, was hast du noch nicht erreicht. Es ist noch keine Kohäsionspolitik, also die komplett Klimaschutz hundertprozentig groß schreibt. Aber es ist schon ein großes Stückchen da. Ich habe außerdem hinbekommen, dass wir ein Weltraumgesetz bald bekommen werden. Das war ein sehr, sehr wichtiger Diskussionsunterfangen und halt eine neue Satellitenkonstellation auf den Weg gebracht. Ich habe mich für Erasmus und für den neuen Solidarity Corps eingesetzt. Das sind so Projekte von der EU, die man insbesondere nach der Schule machen kann und in der Ausbildung. Und um halt ins Ausland zu gehen, Klammern, falls ihr Solidarity Corps noch nicht kennt, dann meldet euch mal auf der Website der Kommission und geht da mal hin. Das ist vielleicht ganz interessant. Ich habe im Kulturbereich, glaube ich, ganz gut was erreichen können, um Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen und zu schützen, gerade während Corona versucht, sie finanziell zu unterstützen. Wir haben eine Künstlersozialkasse auf den Weg gebracht und Spotify, also nicht angegriffen, sondern quasi diese haben wir auch eine Podcast-Folge schon so gemacht, quasi Spotify angegangen, gesagt, okay, Künstlerinnen und Künstler müssen vernünftig bezahlt werden. Diese ganze Situation, also von Künstlerinnen und Künstlern, die Kreativität insgesamt in Europa zu stärken, da habe ich, glaube ich, auch ziemlich viel erreicht, jetzt schon, aber sage ich auch, was wir zum Beispiel noch nicht konkret haben, sind die dazugehörigen Gesetze. Also diese Künstlersozialkasse auf europäischer Ebene, die gibt es jetzt als Vorschlag, die gibt es als Richtung, die muss aber noch umgesetzt werden.
Hast du für deine Zeit danach Vorstellungen und Ziele?
Oh ja, also ich habe mir auch schon überlegt, dass ich nicht, also ich glaube, es ist nicht gesund, so einen Job gerade auch direkt nach dem Studium für immer zu machen, sondern vielleicht sollte man sich auch nochmal Input von anderer Seite holen. Das würde ich gerne mal machen. Insofern werde ich irgendwann mal sicherlich was anderes machen. Und da habe ich verschiedene Vorstellungen. Einerseits interessiert mich dieser Raumfahrtbereich natürlich immer noch weiter brennt. Und da kann ich mir vorstellen, da auch nochmal mehr tätig zu werden, um die Raumfahrt irgendwie auch mehr zugänglich zu machen für mehrere Leute. Da habe ich verschiedene Ideen für, aber auch in den Bereichen der regionalen Entwicklung, gerade in ländlichen Räumen, da gibt es halt so viele Kleinigkeiten, die ich von politischer Seite gar nicht mal beheben kann, wo du halt wirklich auch viel mehr konkrete Arbeit vor Ort brauchst, wo du halt Leute brauchst, die halt vor Ort was umsetzen. Das könnte ich mir vorstellen. Letzten Endes, ich habe das ganz am Anfang mal erzählt mit dem Wald, das ist halt immer noch so ein Ding, was mich viel, viel umtreibt, und ich kann mir vorstellen, auch in dem Bereich mir eine Zukunft aufzubauen und halt wirklich viel mehr in diesen im Bereich was mit Wald und Natur mehr zu machen.
Lass uns mal weitergehen, damit wir noch genügend Zeit für die weiteren Fragen auch haben. Lisa fragt über Instagram, wolltest du schon immer Politiker werden? Mit bitte um kurze Antwort.
Jein. Ich habe mir immer gedacht, dass Politiker sein oder dass das interessant wäre für mich. Ich habe das immer natürlich auch ein Stück weit verfolgt, sonst wäre ich auch nicht hier, wo ich heute bin. Wenn ich gesagt hätte, oh, da bin ich so reingestolpert, dann wäre es irgendwie komisch. Aber ich habe es nie als einzige Perspektive gesehen. Ich glaube, das ist auch nicht schlau. Niemand braucht Politiker, die Politiker werden, weil sie Politiker werden wollten, sondern man braucht Politiker, die einen anderen Erfahrungsschatz mitbringen, die Ideen mit in den politischen Prozess einbringen, die am Ende Volksvertreterinnen und Volksvertreter sind und die dafür sorgen, dass quasi auch Intentionen aus der Bevölkerung wirklich hier im Parlament ankommen.
Lars hat uns über Instagram kontaktiert und ich lese es einfach mal so vor, wie er es geschrieben hat. Junge Familien haben das Gefühl, dass der Alltag angesichts der Kosten für das Leben schwierig wird. Viele Menschen haben das Gefühl, wir geben Geld für so viel Unnötiges und für die ganze Welt aus. Warum schauen wir nicht mehr nach unserer Zukunft? Was ist mit Investitionen für Kinder und Bildung?
Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Frage. Aber sie ist auch auf der anderen Seite formuliert wie ein Entweder-Oder, was halt eine Konstruktion ist, die so nicht zwingend stimmt. Jetzt weiß ich nicht, was Lars meinte mit unnötige Investitionen für die ganze Welt oder sowas. Wir haben viele verschiedene Krisen derzeit, die wir begleichen müssen oder auf die wir reagieren müssen. Und einiges davon erfordert eben auch, dass wir Geld einsetzen. Das ist zum Beispiel, wenn es darum geht, Support zu liefern für die Ukraine. Das ist aber auch zum Beispiel Entwicklungshilfe oder sowas. Jetzt kann man sagen, das ist doch unnötig, das kann man sich doch sparen. Kann man sicherlich machen, aber das hat enorme Konsequenzen für uns auch sehr direkt. Das führt dazu, dass zum Beispiel unsere Sicherheitslage in Europa und ganz konkret auch für Deutschland reduziert wird. Das führt aber auch dazu, dass, wenn wir zum Beispiel weniger Entwicklungshilfe machen, dass wir natürlich auch sehen werden, dass mehr Menschen, die ihre Zukunft irgendwie versuchen werden, in Europa zu finden, oder dass noch mehr Chaos, Krieg und Zerstörung auf anderen Teilen der Erde entsteht. Das muss man alles mit bedenken. Das heißt, diese Sachen sind keine unnützen Ausgaben. Ich würde sogar sagen, dass wir noch zu wenig an diesen Stellen und zu unbedacht das Ganze ausgeben, weil wir nicht langfristig genug planen. Das heißt aber nicht.
Ich glaube, Lars, also weil du auch gefragt hast, ich glaube, Lars meint konkret so Entwicklungshilfe. Also es schwirrt ja immer ein ganz konkretes Beispiel auch rum. Da heißt, Deutschland finanziert Radwege in Peru. Und das wird immer wieder genannt, dieses Beispiel, und es stimmt, also sogar in Höhe von über 40 Millionen Euro. Aber meistens ist die Antwort halt einfach nicht ganz kurz zu fassen. Ne? Also Deutschland hat es bestätigt, wir machen das, aber wir halten damit das Pariser Klimaabkommen ein und helfen so ärmeren Ländern eben auch CO2-Emissionen zu reduzieren. Ne?
Guck mal, ich meine, wenn du dich an den Radwegen selber festhältst, dann ist es so ein bisschen, wo man denkt, so, warum sollen wir jetzt die Radwege bezahlen? Aber nochmal, die Idee dahinter ist, du baust eine Infrastruktur auf, du sorgst dafür, dass in Peru meinetwegen die Situation sich wirtschaftlich auch verbessert, dass Leute eine CO2-freie Mobilität nutzen können. Und das hat seine Auswirkung auf das Leben für die Menschen in Peru, was wiederum eine Auswirkung hat auf die Situation in Peru insgesamt. Also ist es da eher stabil, ist es da eher kritisch? Muss man davon ausgehen, dass die Menschen von da fliehen? Das gilt ja nicht nur für dieses Land, sondern für viele andere
Länder. Aber was sagst du den Menschen konkret in Deutschland, die jetzt sagen, mir reicht das Geld zum
Leben? Ja, warte, da will ich nämlich drauf hinaus. Die Sache ist nur, guck mal, wir kürzen jetzt Entwicklungshilfe im aktuellen Haushaltsplan, ist von 12 Milliarden auf 11 Milliarden, das heißt fast 10% Kürzung, wird dann gerechtfertigt mit, ja, das ist ja sowieso nur Geschenke, die wir verteilen. Nein, ist es nicht. Das sind Sachen, das sind Investitionen, die uns langfristig helfen. Diese Langfristigkeit muss man auch bedenken. Das heißt aber nicht, dass man einfach sagt, ja, deswegen haben wir kein Geld mehr hier vor Ort. Das ist Quatsch. Das sind Sachen, die Leute erzählen, die andere Motivation haben. Wenn ich diejenigen überzeugen könnte, die jetzt sagen, oder wenn ich denen zustimmen würde, zu sagen, okay, wir geben dieses Geld nicht mehr für die Ukraine, nicht mehr für Entwicklungshilfe aus, dann sind es die gleichen Leute, die dieses Geld trotzdem nicht investieren in Bildung und in soziale Ausgaben und sonst was. Es sind ja die gleichen Leute, die gerade die Kürzung des Bürgergelds fordern und andere soziale Ausgaben kürzen wollen. Warum machen sie das? Weiß ich nicht. Ich halte das für eine sehr vorgeschobene Diskussion. Wir können Kaugummi kauen und gleichzeitig laufen. Das ist so ein Spruch aus den USA. Aber das gilt für die Politik sehr wohl. Ja, wir können viele Sachen gleichzeitig und wir müssen viele Sachen gleichzeitig beheben. Wir müssen Investitionen tätigen in zum Beispiel Ukraine und Entwicklungshilfe, weil es uns langfristig Stabilität hilft, bringt. Ich glaube auch, wie gesagt, dass wir es eigentlich erhöhen müssen, wenn wir mehr Stabilität in Europa wollen. Wenn wir wollen, dass weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen, was ja immer eine große Diskussion im Migrationsthemen ist, dann ist das Sinnvollste, was man machen kann, nicht der Schutz der Außengrenzen, nicht ein besseres oder schnelleres oder was auch immer für ein Verfahren, nicht Abschiebung, sondern dafür zu sorgen, dass die Leute keine Gründe haben zu fliehen. Dass sie gar nicht sich auf den Weg machen. Und dafür müssen wir gar nicht so wahnsinnig viel tun. Das ist auch eine volkswirtschaftliche Sache, dass man immer da investieren soll, wo die Kosten am geringsten sind. Und das ist tatsächlich vor Ort. So, und jetzt aber zurück zu Deutschland. Das heißt nicht, dass wir verzichten müssen auf Investitionen in Bildung. Das sind auch langfristige Investitionen, die wir jetzt brauchen. Das heißt nicht, dass wir darauf verzichten sollen, mehr Geld in Kitas, in Schulen zu stecken oder dafür sorgen sollen, dass die Kosten für die Menschen sinken. Das heißt nicht, dass wir den Arbeitskampf reduzieren und sagen, Leute, ihr dürft jetzt nicht mehr verdienen, weil das der Wirtschaft zu teuer ist und deswegen ist euer Essen zu teuer und ihr könnt euch das nicht mehr leisten. Das ist Schwachsinn. Aber ja, da werden zwei Sachen gegeneinander ausgespielt, die nicht zwingend in Konkurrenz zueinander stehen müssen.
Aber lass uns nur mal auf diese Binnensicht gucken im eigenen Land. Es gibt tatsächlich einige Menschen, die sagen, mir reicht das Geld nicht mehr. Nur diese Binnensicht mal. Wie verbessern wir das Gefühl der Menschen und ganz konkret die Situation?
Also für die Frage von Bildung, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir mehr für Bildung auf verschiedenen Ebenen tun müssen, da müssen wir investieren. Punkt. So, da haben wir in den letzten 20 Jahren einiges verschlafen, nicht getan. Und das müssen wir jetzt ausbaden. Und zwar, was wir uns früher gespart haben, muss jetzt extra ausgegeben werden. Wir haben einen Rückstau von mehreren Milliarden Euro in Infrastruktur und in Bildung, also vor allen Dingen in Bildungsinfrastruktur. Insgesamt sind die Infrastrukturausgaben, glaube ich, bei 100 Milliarden pro Jahr. So, das muss irgendwo herkommen. So, kann man sagen, haben wir nicht, dann musst du halt Schulden aufnehmen oder du musst die Steuern erhöhen oder du machst gar nichts. So. Und das ist halt die Sache, wir haben jetzt Leute, die sich halt hinstellen und sagen, ja, dann müssen wir an anderer Stelle sparen. Wenn du 100 Milliarden pro Jahr ausgeben musst, dann helfen dir die 10 Milliarden, die du in der Entwicklungshilfe ausgibst, nicht viel, sondern sind ja nur 10% davon. Plus, du hast es ja dann, kreierst wieder neue zusätzliche Probleme in der Zukunft. Das heißt, wir müssen entweder Schulden aufnehmen oder Steuern erhöhen. So, das sind die beiden Möglichkeiten. Ich glaube, dass es sinnvoller ist, Steuern für reichere Menschen zu erhöhen oder für reichere Unternehmen. Es gibt genug Unternehmen, die keine Erbschaftssteuer zahlen, die keine Unternehmenssteuer zahlen. Amazon zahlt gar nichts in Europa. Jeder Buchhändler zahlt mehr als Amazon an Steuern. Das ist eine Unverschämtheit. Das sind alles so Punkte, wo ich glaube, dass man auch Gerechtigkeit herstellt, dass diejenigen, weil es gibt ja genug Leute im Land, die viel Steuern zahlen. Wahrscheinlich jeder und jede von unseren Hörerinnen und Hörern zahlt ordentlich Steuern auf Einkommen und auf Kapitalerträge, wohingegen große Unternehmen weder das eine noch das andere bezahlen. Das ist die eine Sache. Dann für die Frage, wie man warum wird alles teurer? Da haben wir, sehen wir die Inflation. Das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, da gibt es viele Wirtschaftspodcasts, wo man auch nochmal genauer reinhören kann. Da gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist. Wir sehen auch, dass die Inflation reduziert wird. Das heißt nicht, dass wir eine Deflation haben, dass alles billiger wird, aber es wird langsamer teuer. Also unsere Dönerpreisbremse zieht noch nicht so ganz, aber es wird nicht mehr ganz so schnell teuer. Nur was bedeutet das? Ja, dass am Ende muss bei den Leuten auch mehr Geld ankommen. Und das können wir nicht staatlich steuern, weil wir eine Tarifautonomie haben. Aber am Ende ist es so, dass die Unternehmen in Deutschland bereit sein müssen, für gute Arbeitskräfte auch mehr zu bezahlen. Und wenn wir da nicht hinkommen, oder wenn die Unternehmen nicht dazu bereit sind, dann sehen wir entweder, dass sie halt nicht den Wettbewerb schaffen beim wahnsinnigen Fachkräftemangel, dass sie keine Fachkräfte kriegen. Und andererseits wird auch der Konsum in Deutschland ja sinken dadurch. Also wenn die Leute das Geld nicht mehr haben, um es auszugeben.
Wenn wir das raten, ist eine sehr komplexe Frage, deswegen reden wir jetzt auch schon so lange darüber. Und ich glaube, man muss den Menschen auch die Möglichkeit für einen Austausch geben. Das machen wir hier in ganz kleinem Format.
Genau, lass uns das abschließen. Ich will nur nochmal einen Satz sagen, der mir bei dieser Frage so wichtig ist. Das sind sehr komplexe Fragen. Wir können alle lösen. Aber es bringt nichts, sie gegeneinander auszuspielen. Das ist mir wichtig. Es gibt Leute, die sagen gerade, wir sollen nicht die Ukraine unterstützen, sondern lieber dieses Geld an anderer Stelle ausgeben. Das hat aber keine Mehrheit. Ich hatte diese Frage auch schon mal in der Schule. Warum erhöhen wir nicht die Renten für Leute und geben stattdessen Geld in die Ukraine? Das sind zwei komplett unterschiedliche Schuhe. Wenn du auch jetzt von heute auf morgen aufhörst, Geld für die Ukraine auszugeben, wird sich trotzdem nicht die Rente erhöhen. Warum? Weil wir keine Mehrheit dafür im Bundestag haben. Weil die Leute, die dir das erzählen, dich verarschen, um es so ganz einfach zu sagen.
Die Menschen haben ja auch die Chance, im Sommer, im Juni, haben wir neben der Europawahl auch Kommunalwahlen. Man kann ja auch mal schauen vor Ort, Richtung Gemeinderat, welche Parteien vor Ort setzen sich ein für eine Kita vor Ort oder sowas in der Art. Ne? Da hat man die Chance auf Beteiligung. Man hat hier bei uns in diesem kleinen Format die Chance auf Beteiligung und solche Fragen zu stellen. Lass uns an der Stelle mal weitergehen zu Silva. Die hat uns per Mail geschrieben. Sie schreibt, mein Thema, das mich sehr umtreibt, wäre, wie können wir Gewalt verhindern, ohne selbst in irgendeiner Form gewalttätig zu werden? Wie können also Kriege beendet werden, ohne dass man jemand mit den gleichen Waffen besiegen muss?
Boah, das ist eine wirklich gute, schwierige Frage. Ich wollte auch mal in die Konfliktforschung einsteigen und das tatsächlich mal näher studieren und gerade so die Frage, wie auch Frieden entstehen kann, näher erforschen. Hab das aber leider nicht gemacht, weil ein Mandat dazwischen gekommen ist. Finde ich sehr schwierig. Und wir sehen das gerade im Ukraine-Krieg eben, dass wir es eben nicht hinbekommen, zu einem Frieden zu kommen, wenn wir uns nur an den Seiten ranstellen und sagen, bitte, bitte, mach doch mal Frieden, verhandelt doch mal. Das gibt ja genug Leute von Linken bis SPD, die halt immer wieder rufen, oh bitte, bitte, verhandelt doch mal mit Putin. Aber Putin ist das scheißegal. Der will einfach nicht verhandeln. Und er sagt auch, hat auch literally so gesagt, warum sollte ich mit jemandem verhandeln, dem gerade die Munition ausgeht? Und da muss man sich schon noch gegen wehren und auch eine gewisse Stärke zeigen. Wir haben ja in Deutschland ein relativ und ein sehr, sehr sicheres Land, wo man nicht so viel Angst haben muss vor Gewalt und wo man weiß, okay, wenn mir Gewalt widerfährt in irgendeiner Art und Weise, dann kann ich mich zwar nicht direkt, also ich kann mich auch direkt dagegen wehren, aber ich habe vor allen Dingen einen Staat, der sich im Zweifel für mich verbirgt und mich schützt. Und das ist natürlich ein Zustand, den du auf globaler Ebene einfach so nicht hast. Ne? Du hast keine Weltpolizei, keine Weltregierung, die sagt, du darfst das nicht. Das wäre vielleicht gut zu haben, aber ich weiß nicht, wie man sowas mal eben aufbauen könnte. Und da kommen wir auch, glaube ich, nicht schnell hin. Das ist eine Utopie, zu glauben, dass das jetzt kommt. Aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass du quasi ein Gewaltmonopol an anderer Stelle hast, die es dir ermöglicht, quasi Konflikte komplett ohne Gewalt zu lösen.
Was ja nicht funktioniert, weil sobald ein Aggressor auf dieses Konstrukt dann zusteuert und sagt, ich attackiere euch mit Waffen, ist halt die Frage, wie antwortet man?
Und genau, aber deswegen, wenn du halt, also das haben wir im Staat, hast du ja ein Gewaltmonopol und du weißt, okay, wenn ich jetzt gewalttätig gegenüber jemand anderen werde, dann wird das zwar nicht sofort gestoppt, also wenn ich jetzt loslaufe und dich verprügel, dann wird mich niemand sofort in diesem Raum hier aufhalten, aber die Polizei kommt dann trotzdem und dann werde ich irgendwie bestraft und sonst was und im Zweifel, wenn ich ganz, ganz arg bin, dann kann auch die Polizei Polizei eingreifen und natürlich auch mit Waffengewalt mich dann auch zu Boden bringen und so. Ne? Und das gilt natürlich gilt für Staaten auch. Wenn jetzt Bayern versucht, Sachsen anzugreifen, sagt die Bundesrepublik, Moment mal, so geht es nicht und fährt dann Keil dazwischen. So, ne? Das wirst du auf Staatenebene aber halt erstmal nicht hinbekommen. Und deswegen glaube ich, ist Prävention das Ding. Wir haben ja auch angefangen, unsere Vision, also grüne Vision, ist ja eine feministische Außenpolitik und ist eine pazifistische Außenpolitik. Pazifismus heißt aber nicht zu sagen, man guckt einfach zu, wie andere Leute verprügelt werden, sondern man versucht dafür zu sorgen, dass solche Konflikte gar nicht erst entstehen. Das funktioniert nicht immer, weil du hast immer wieder auch Akteurinnen und Akteure, die kein Interesse daran haben. Aber einerseits ist es so, dass Demokratien, also ernsthafte Demokratien, nicht so Scheindemokratien wie in Russland, viel seltener Konflikte anfangen und Konflikte mit anderen Demokratien. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Konflikte zwischen ernsthaften Demokratien. Und dass man natürlich versuchen muss, die begrenzten Ressourcen, die häufig auch ein Grund für Konflikte sind, fair zu verteilen im Vorhinein, bevor es irgendwie zu Verteilungskonflikten kommt. Und das sind so Maßnahmen, du kannst nicht einfach dich hinstellen, in die Ukraine sagen, so, jetzt macht mal hier Frieden, das wird nicht funktionieren. Selbst wenn wir zu einem Waffenstillstand kommen, selbst wenn es jetzt friedlicher ist, ja, und der Krieg nicht mehr da ist, selbst dann hast du immer noch die Situation, dass vor Ort Leute leben, die sagen, hier sind Russen in mein Land gekommen, haben meine Familie umgebracht. Ich hasse Russen. So, und diesen Konflikt, den wirst du auch noch für Generationen haben. Da gibt es aber tatsächlich Studien, gerade so aus afrikanischen Ländern, aus Ruanda, genau, die haben eine krasse, die hatten ja einen krassen Völkermord da und die haben eine krasse Entwicklung in den letzten 20 Jahren hingelegt, weil sie wirklich einen mediierten Prozess haben, wo die Gesellschaft versucht, sich wieder zu befrieden. Und das finde ich sehr interessant, das muss man, glaube ich, noch viel mehr in den Fokus rücken, als immer nur zu sagen, gut, dann hauen wir jetzt selber drauf.
Genau, aber die direkte Antwort auf Silvas Frage, quasi, wie können Kriege beendet werden, ohne dass man jemand mit den gleichen Waffen besiegen muss, wäre dann gar nicht. Also du hast es ja auch gesagt, man muss Putin, in dem Fall Ukraine, zu Verhandlungen zwingen, indem er freiwillig sagt, okay, jetzt ist meine Lage selber so bescheiden geworden, jetzt muss ich mich an den Tisch setzen.
Ja.
Okay, Niklas, wir gehen weiter zur nächsten Frage und da geht es um das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Ich würde in aller Kürze mal voranschieben, worum es da geht. Es ist ein sperriger Begriff, aber ein ganz, ganz wichtiges Gesetz, was das Parlament verabschiedet hat. Das verpflichtet nämlich seine Mitgliedstaaten, zerstörte Natur wieder in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so allzu groß in den deutschen Medien gelandet, befürchte ich, aber es gab einen riesen Streit, der darin gipfelte, dass die Konservativen hier eine Kampagne gefahren haben gegen dieses Gesetz, wo man meinen könnte, dass man da einer Meinung wäre. Die haben sogar einmal einen Weihnachtsmann gezeigt und haben gesagt, vertreibt ihn nicht aus seinem Wald. Also obskure Kampagne, das nur vorangeschoben. Und jetzt die Frage von Erik, die uns über Instagram erreicht hat, zu diesem Gesetz. Er sagt, mich würde interessieren, was dieses Gesetz bedeutet, haben wir vielleicht erklärt, was hinter den Kulissen gelaufen ist und was die Auswirkungen fürs ländliche Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise sein werden.
Also im Hintergrund, genau, du hast erklärt, was es ist, im Hintergrund ist sehr viel gelaufen, vor allen Dingen, weil die Konservativen relativ frühzeitig gesagt haben, das ist ein Gesetz, wo wir Opposition spielen können und so tun können, als seien wir auf Seite von Landwirtinnen und Landwirten. Und das haben die halt ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Und haben da halt eben auch Fake News gestreut, von wegen, wie viel da wirklich stillgelegt wird und was das für Einbußen hat. Die haben einfach nicht gestimmt. Sie haben aber quasi den Landwirtinnen und Landwirten das reingehauen und gesagt, guck mal, hier, das würde das für euch bedeuten und wir sind eh dagegen und wir helfen euch, das abzulehnen. Und das hat sich dann so bestärkt gegenseitig und das war schon nicht gut zu sehen, vor allen Dingen, weil ich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus den konservativen Fraktionen ja ganz gut zusammenarbeite an anderer Stelle und dann sieht man da, wie sie wirklich so eine Fake-News-Kampagne aufbauen. Das war schon sehr schwierig. Ich finde es auch erstaunlich, dass sie es überhaupt gemacht haben, weil ja der Vorschlag von der Leyen kommt, also von der konservativen Kommissionspräsidentin. Das muss man sich auch erstmal ausmalen, dass die eigene Fraktion das Ganze torpediert und den Green Deal da wirklich komplett in Frage stellt. Das ist übrigens eine Sache, wo die CDU momentan sehr viel in die Richtung macht. Das CDU-Wahlprogramm ist quasi das Gegenteil von dem, wofür von der Leyen steht. Wundert mich, warum man dann diese Spitzenkandidatin aufstellt, um ehrlich zu sein.
Das Gesetz Gesetz ist ganz knapp verabschiedet worden. Das heißt, auch wenn Erik nach hinter den Kulissen fragt, ihr werdet wahrscheinlich hinter den Kulissen versucht haben, mit einigen Abgeordneten noch zu reden.
Es war extrem schwierig. Sehr, sehr viele Diskussionen sind passiert. Mit Konservativen war es überhaupt nicht zu machen, auch da, wo ich sonst sehr gute Kontakte zu habe. Aber gerade mit liberalen Kräften haben wir noch sehr, sehr viel gesprochen. Die deutschen Liberalen waren da jetzt keine guten Ansprechpartner, aber tatsächlich Franzosen zum Beispiel, Slowenen, Slowaken und also halt Liberale aus anderen Regionen einfach, die das viel besser nachvollziehen und die auch, finde ich, eine viel bessere liberale Politik machen und verfolgen. Nämlich eben eine liberale Politik, die auch von Verantwortung was versteht. Genau, und da haben wir sehr, sehr viel miteinander geredet und es ist sehr, 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 sehr knapp durchgekommen. Also es war wirklich so, dass wir da eine ganz knappe Mehrheit nur hatten. Genau, aber die letzte Frage hat es, also welche Auswirkungen das für Mecklenburg-Vorpommern hat. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern haben wir viele Flächen, die renaturiert werden müssen. Was auch gute Auswirkungen langfristig haben wird. Wir haben ja zum Beispiel, wenn man sich erinnert, diese Situation mit Staubaufwirbelung, weil wir einfach zu große Flächenschläge haben von Landwirtschaft, die man zum Beispiel nicht die gesamte Fläche reduzieren kann, aber dass man da halt Hecken durchzieht und dass man da halt gewisse Streifen macht, die renaturiert sind und die dann dafür sorgen, dass einerseits auch die landwirtschaftlichen Erträge und die Sicherheit im Land besser wird. Wir haben viel mit Thema Wiedervernässung von Mooren zu tun, was auch ein anderes Problem noch aufbringt, weil wir ja momentan, also Mecklenburg-Vorpommern ist eine sehr moorige Landschaft eigentlich, wurde aber schon im Kaiserreich angefangen, dass man da so Drainageleitungen gelegt hat, damit die Felder bewirtschaftet werden können. Wurde in der DDR noch viel, viel stärker gemacht. Das Problem ist, diese ganzen Leitungen verrotten gerade und die müssen halt irgendwann erneuert werden. Das ist wahnsinnig teuer, die alle zu ersetzen, das muss man auch mal dazu sagen. Das heißt, da kommt rollt ein gigantisches Problem auf die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zu und da kann die Renaturierung an gewissen Stellen sicherlich auch hilfreich sein.
Tim hat uns gemailt. Wie stehst du zu den Projekten Sarah und Georg bei der Bundeswehr bzw. beim BND? Ich glaube, an der Stelle muss man kurz anfügen, Sarah und Georg, das sind Aufklärungssatelliten. Sie werden in den Medien auch teilweise als Spionagesatelliten bezeichnet. Und Tim fragt, was tust du dafür, dass solche Projekte in Zukunft komplett von der EU durchgeführt werden können, ohne Unterstützung zum Beispiel von SpaceX?
Also wir haben zu der Notwendigkeit dieser Satelliten kann ich weniger was sagen, weil ich nicht in den Details drin bin, was Spionagefähigkeiten von BND und Bundeswehr betrifft. Sicherlich ist es sinnvoll, dass unsere Sicherheitsapparate auch über solche Informationen verfügen, sofern sie vernünftig oder solche Mittel verfügen, sofern sie vernünftig verwenden, also halt auch grundrechtsmäßig für unsere Bürgerinnen und Bürger. Ich wünsche mir schon, dass das europäischer passieren würde. Gerade in der Frage der Raumfahrt, finde ich, könnten wir und gerade in der Sicherheit der Raumfahrt könnten wir viel mehr europäisch direkt machen, weil das eben noch so ein Feld ist, was man eh gerade neu aufbaut und wo man das, glaube ich, besser nutzen könnte. Ich halte es auch für sinnvoll, dass man diese Informationen beschafft. Es geht ja auch um die Sicherheit von Menschen am Ende. Und genau, deswegen das, aber sonst kann ich schwer bewerten, was die da konkret genau mitmachen, ob jetzt dieser eine Satellit unbedingt notwendig ist, weiß ich einfach nicht, weil ich nicht in den Details drin stecke. Man muss aber dazu sagen, dass das große Problem mit beiden davon ist, dass sie halt die Firmen mussten Angebote abgeben für Bundeswehr und BND und mussten sagen, was das Gesamtprodukt kostet. Also das heißt, das gesamte Ding ist im Orbit und ist in Service. Bedeutet, die müssen sich auch Gedanken darüber machen, wo können wir günstig das Ding hochkriegen. Und da sehe ich schon ein Problem bei der Vergabe, weil du dann natürlich sagst, du zwingst halt die Unternehmen zu sagen, okay, wenn ich den Satellit, der kostet mich, weiß ich, so und so viel Millionen Euro in der Produktion, jetzt muss ich den noch nach oben kriegen und dann will ich natürlich das günstigste Angebot abgeben. Also nehme ich natürlich auch den günstigsten Anbieter, den ich finden kann. Und das ist einfach aktuell SpaceX.
Man ist bei SpaceX gelandet, was Elon Musk gehört. Das heißt,
genau, das ist einfach
das BND sind darauf angewiesen, auf einen Elon Musk, der ihn das hochbringt.
Das ist noch in der Zeit, also teilweise in der Zeit geschehen vor dem Krieg in der Ukraine. Das heißt, die Alternative wäre Ariane gewesen und die Alternative wäre Soyuz gewesen. Soyuz ist russisch, fällt also sowieso auch weg. Ist ganz gut, dass es nicht passiert ist. Ariane ist wahnsinnig teuer. Fliegt momentan auch nicht mehr. Aber die neue Ariane wird auch nicht günstiger, ist im Gegenteil noch teurer.
Ariane wäre die EU-Lösung.
Genau, wäre eine EU-französische Lösung. So, und das Problem ist, was wir brauchen, ist, wir können jetzt natürlich sagen, okay, wir wollen bei der Vergabe ausschließlich europäische Launcher machen. Das wird auch von den Franzosen gerne mal so vorgeschlagen. Das halte ich auch nicht konkret für falsch. Das Problem ist nur, zur Realität gehört dazu. Das bedeutet halt, dass die Ausgaben der Bundeswehr einfach viel, viel höher sind, dafür, dass halt statt Elon Musk Geld damit verdient, einfach Frankreich, also dieses Unternehmen, europäische Unternehmen dann damit Geld verdient. Und man muss dazu sagen, dass die halt eben keine gute Lösung für die Zukunft aufbauen. Was also ist die richtigere Lösung? Meiner Meinung nach ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr gute europäische Launcher hinbekommen. Das heißt, wir brauchen einen besseren Launchermarkt. Und da müssen wir uns dafür einsetzen, dass halt die Startups, die gerade in dem Bereich arbeiten, dass die Möglichkeiten bekommen, solche Produkte eben auch zur Verfügung zu stellen und solche Lösungen eben anzubieten. Und dafür fände ich es sinnvoll, wenn man dann schon darüber nachdenkt, dass man sagt, okay, wir müssen machen jetzt nicht einen Zwang, dass jeder Launch in Europa ausschließlich mit europäischen Launchern passieren muss. Aber man könnte ja auch sagen, dass die Bundeswehr mal sagt, hör mal, wie wäre es denn mal, weil ich glaube, die Bundeswehr hätte auch ein Interesse daran, wenn sie einen Zugang zu günstigen Launchern verfügbar hat, dass sie einen Wettbewerb ausschreiben und sagen, komm, wir wollen mal gucken, wer kann denn so ein Ding für uns launchen oder wer kann in Zusammenarbeit mit den Satellitenbauern das Ganze launchen. In diesem Fall ist, glaube ich, OHB einer der Satellitenbauer. Ich weiß nicht, ob beide von OHB sind. Ich glaube, Georg ist von OHB. Sarah weiß ich nicht. Genau, da wäre es halt vielleicht mal sinnvoll gewesen, zu sagen, man trennt Satelliten und Launcher voneinander und macht quasi zwei unterschiedliche Ausschreibungen.
Genau. Das heißt aber, man muss erstmal dahin kommen, dass die EU wieder selber Satelliten in Orbit bringen kann.
Satelliten können wir bauen, ganz viele, ganz toll, aber genau, hochbringen, das ist das Ding. Also die Launcher fehlen uns. Wir haben überhaupt keine Raketen, momentan gar nichts. Also momentan fliegt sowieso alles nur mit SpaceX.
Okay, das heißt mehr Unabhängigkeit in der Zukunft forcieren. Wir gehen weiter zu Margit, die hat uns gemailt. Es ist mehr ein Statement. Ich lese es einfach vor. Bitte sorgen Sie dafür, dass nicht im Sinne der Agrarindustrie abgestimmt wird, sondern im Sinne der kleinen Bauern, der Arten- und Sortenvielfalt. Es geht um nichts Geringeres als den Erhalt der Erde, wozu die Diversität der Sorten ein wichtiger Beitrag ist. Auf dem Mars ist es ungemütlich.
Auf dem Mars ist es ungemütlich. Okay. Den letzten Satz verstehe ich nicht. Den Rest würde ich zustimmen.
Market meint, wenn wir hier auf der Erde nicht mehr leben.
Ach so, ja, das stimmt. Ich finde auch, Elon Musk ist ja ein ziemlicher Schisser, weil er immer nur flieht vor den Problemen. Anstatt sie zu lösen, rennt er weg und will zum Mars,
wo ich mir denke, wir lassen uns jetzt hier nicht auf eine Mars-Diskussion ein. Ja. Was ist mit der Agrarindustrie?
Die Agrarindustrie ist wahnsinnig stark in Europa, das muss man ganz ehrlich sagen. Man muss sich das mal vorstellen. Wir haben Trilogverhandlungen, wo ausschließlich Rat, Parlament und Kommission zusammenkommen eigentlich. Und nur bei der Debatte um die gemeinsame europäische Agrarpolitik ist das erste und einzige Mal, wo die Agrarlobby selbst mit am Tisch saß und noch vor dem zuständigen Kommissar für Klimafragen sprechen durfte. Also die sind wahnsinnig stark und ich glaube auch, dass sie nicht die Interessen der Landwirtinnen und Landwirte vertreten. Punkt. Tun sie nicht. Also es gibt einzelne Landwirtinnen und Landwirte, denen dieses System wahnsinnig vorteilhaft ist. Wenn du große, gigantisch große Flächen hast und die noch größer machen willst, dann ist das dein System. Dann geht es aber nicht darum, gute Lebensmittel zu produzieren, sondern möglichst viel Fläche besitzen und möglichst mit möglichst wenig Arbeitskräften möglichst viel Fläche bewirtschaften.
Und was kannst du daran ändern?
Leute sind halt dann auch noch in den Vorständen von den Bauernverbänden und diese kämpfen für ihre eigenen Interessen, nehmen sich aber die ganzen Landwirtinnen und Landwirte und sagen, guck mal, ihr werdet, seit 20 Jahren geht es euch schlecht und es wird immer schlechter und die kleinen Bauern sterben, das ist dann eine Unverschämtheit. Deswegen müssen wir jetzt die Politik machen, die wir die letzten 20 Jahre gemacht haben. Wir machen genau das Gleiche weiter. Das ist literally die Definition von Wahnsinn, ist das Gleiche zu tun, ein anderes Ergebnis zu fordern und das ist das, was der Bauernverband seit 20 Jahren macht. Sie machen genau das Gleiche und ich glaube, was man dagegen tun kann, ist Landwirtinnen und Landwirte aufzuklären und zu zeigen, dass der Bauernverband nicht ihre Interessen vertritt. Und Margit auch zu sagen, das ist genau die richtige Einstellung, die wir unterstützen wollen. Viele kleine Unternehmen, also viele kleine landwirtschaftliche Betriebe, wo die Leute wirklich von ihrer Arbeit gut leben können, die sich nicht selbst ausbeuten müssen, sondern gute landwirtschaftliche Produkte produzieren können. Und dafür brauchen wir aber eben auch Unterstützung von den Landwirtinnen und Landwirten. Und Landwirte und Landwirte, die sich nicht für dumm verkaufen lassen und vom Bauernverband vor den Karren sperren lassen.
Wir gehen weiter zur nächsten Frage von Europamatz. Über Instagram hat er uns geschrieben und er fragt, Niklas, hast du Dune Part 2 schon gesehen und wie fandest du den Film?
Habe ich geguckt, fand ich gut, fand ich okay, sagen wir so. Ich habe danach gesagt, es sind hammergeile Bilder. Ja, also
was ist das für ein Film?
Ich Dune? Bin da Sie? Ach ja, Sci-Fi magst du ja nicht. Es ist ein Sci-Fi-Film, man sagt so, Dune ist quasi so wie Herr der Ringe für sämtliche Fantasy, die Urtitel ist Dune für sämtliche Sci-Fi Urtitel. Aber das ist, da geht es um so einen Wüstenplaneten und da ist dann so eine Herrscherfamilie, die da hinkommt, um diesen Wüstenplaneten vernünftig auszubeuten und dann werden die aber selber von dem Imperator gestürzt und dann ist der Sohn von der Herrscherfamilie geht dann zu den Ureinwohnern dieses Planeten und wird dann deren prophezeiter sonst was. So kurz zusammengefasst. Ich finde, das Buch angeblich soll super schwierig zu verstehen und zu verfilmen sein. Das merkt man auch. Ich finde, sie haben es gut gemacht, aber sie haben es wahnsinnig gerusht und du hast einfach so wahnsinnig viel Inhalt und ich weiß gar nicht genau, warum sie kämpfen und es ist einfach so von, oh nein, wir haben überhaupt keine Chance zu, yay, wir zerstören alles innerhalb von 2 Minuten und so überhaupt keine Entwicklung. Gleichzeitig aber hammergeile Bilder, tolle SchauspielerInnen, super Sound, also ne, aber auf der anderen Seite kommt, das Ding hat 120 Millionen gekostet. Ich habe dann gesagt, so, gib mir 120 Millionen und ich würde auch gute Bilder produzieren, würde ich mal behaupten. Mir fehlt so ein bisschen das Künstlerische, mir fehlt so ein bisschen der Kick, dass ich sage, bam, das ist ein Meisterwerk.
Ich sehe schon, da stecken einige Emotionen dahinter. Vielleicht muss ich mir zumindest mal den Trailer anschauen, dann kann ich mitreden.
Ich glaube, man hätte es noch besser machen können.
Michael fragt dich per E-Mail. Das Erscheinungsbild von Politikern wird immer lässiger. Früher sahen sie seriöser und auch vertrauenswürdiger aus. Wie siehst du das?
Ich sehe,
gerade aus. Ich sitze gerade in einem weißen Hemd vor mir, aber man muss dazu sagen, es könnte an manchen Tagen auch ein Kapuzenpulli sein.
Ja, das stimmt. Ich finde, jedes zu seiner Zeit. Auf der einen Seite möchte ich nicht, dass wir eine zu große, unüberwindbare Distanz zwischen den PolitikerInnen und den BürgerInnen haben. Weil ich sehe mich als Dienstleister, ich sehe mich als jemanden, der die Meinung von Menschen vertreten soll, dafür aber eben auch mit ihnen sprechen muss und halt eben auch zugänglich sein muss. Ich sehe mich nicht als jemanden, der aus einer gehobenen Klasse oder irgendwie so ein Mini-Monarch oder sonst was ist. So sehen sich tatsächlich einige Kollegen, das ist teilweise sehr unerträglich. Und deswegen versuche ich mich auch entsprechend zu geben, so wie ich halt bin. Ich versuche, möglichst zugänglich zu sein. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich an verschiedenen Stellen natürlich auch nicht nur mich repräsentiere, sondern ja eben auch 440 Millionen Europäerinnen und Europäer und dementsprechend auch diesem Amt eine gewisse Würde geben muss. Und deswegen manchmal ziehe ich mich auch sehr seriös an. Gerade bei Auslandsterminen ist mir das sehr wichtig, um den Leuten zu zeigen, ja, wir haben junge Abgeordnete, aber wir haben auch seriöse junge Abgeordnete. Wenn ich mit jungen Menschen spreche, dann ziehe ich mich halt so an, wie ich mich persönlich wohlfühle. Und das ist dann halt gern auch mal ein Kapuzenpulli oder so. Ich finde, es hat alles seine Berechtigung, seine Zeit. Mir ist nur wichtig zu zeigen, PolitikerInnen sind keine besseren Menschen, sondern sind im Idealfall einfach ganz normale Menschen, mit denen man ganz normal reden kann.
Paula hat uns gemailt und sie fragt, kommt der Rechtsruck von Brüssel aus in die Städte und Gemeinden oder ist es andersherum? Sie fragt ein bisschen nach dem Henne-Ei-Prinzip.
Ich glaube, es ist andersherum. Ich glaube, es ist es ist immer so, dass Politik in den Hauptstädten nur zum Ausdruck kommt, aber es am Ende immer ein Konglomerat ist oder eine Melange aus dem, was quasi aus der Bevölkerung auch nach oben transportiert wird.
Wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe die letzte Frage. Glaubst du, die Frage ist auch von Paula gestellt worden, noch per E-Mail, glaubst du, dass die Menschen eure Arbeit wahrnehmen und verstehen?
Nö.
Kurz und knapp, vielen Dank.
Nein, also sowohl als auch, ich habe echt das Gefühl, also manchmal merkst du echt, dass Leute überhaupt nicht wissen, was wir hier machen. Und das gilt aber auch nicht nur für Brüssel. Ja? Also wie viele Leute auch ein Unverständnis oder ein Missverständnis von dem haben, was zum Beispiel in Berlin oder auch in den Landeshauptstädten passiert. Das ist schon krass. Es ist aber auch okay. Ich finde, nicht alle müssen sich im Detail mit allen Ausartungen der Politik beschäftigen. Und es ist unsere Aufgabe, das so ein bisschen bewusster zu machen. Was mich schon ein bisschen nervt, ist, oder was heißt nervt, aber was ich schon schockierend finde, auch von der Berichterstattung, ist, dass viele Sachen hier nicht, also von hier nicht, hier keine Berichterstattung stattfindet, nicht so wahrgenommen werden, wir häufig sehr viele nationale Debatten haben und derweil die hier schon so unser Ding machen, was dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später dann plötzlich in Deutschland ankommt und dann plötzlich da alles aufschlägt. Ich erinnere zum Beispiel an das Thema Lieferkettengesetz oder an das Verbrenner aus oder sowas. Das wurde in Deutschland erst überhaupt nicht diskutiert. Wir haben uns hier diskutiert, wir haben das beschlossen, wir sind vorangekommen, wir haben Diskussionen darüber geführt, für und wieder besprochen, wir haben Kompromisse erzielt mit dem Rat und dann ein Jahr später, als es dann nochmal finale Bestätigung einfach nur noch geben muss, was eigentlich nur ein formaler Aspekt ist, dann heißt es plötzlich, oh nee, das geht jetzt aber gar nicht, da hätte man ja mal drüber reden müssen. Nee, wir haben da jetzt schon auch irgendwie 1,5 Jahre drüber geredet, nur ihr habt nur nicht den Mund aufgemacht. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn es relevante Themen sind, die uns in Deutschland Deutschland auch betreffen, die wir hier verhandeln, davon machen wir sehr, sehr viel, dann finde ich, sollte man diese Debatten eben auch schon früher hier mit uns auch führen. Und da fehlt mir das so ein bisschen in der Berichterstattung. Auf der anderen Seite bringt es auch eine gewisse Ruhe rein und du kannst halt, du musst nicht jeder Schlagzeile hinterherhecheln, du musst nicht versuchen, dich zu profilieren, um in der Presse da gut dazustehen. Das Gefühl habe ich bei der Bundespolitik so häufig, dass es mehr darum geht, in der Presse gut rüberzukommen, als gute Politik zu machen. Und das ist halt hier ein Vorteil. Jetzt bist du viel kompromissfähiger, weil nicht zu viele Leute im Detail drauf gucken und weil man halt mal über seinen eigenen Schatten springen kann und sagen kann, weißt du was, dann verzichte ich auf meine Maximalforderung hier und kriege dafür hier noch was und dann hat man einen guten Kompromiss, der für die Bevölkerung eigentlich das Bessere ist.
Wir machen ja auch diesen Podcast dafür, dass die Menschen Dinge aus der EU besser verstehen, damit die besser von Brüssel auch nach Deutschland transportiert werden. Und an der Stelle, Niklas, ich habe alle meine Fragen abgefeuert und würde sagen, gerade dieses Angebot auch für diese Folge, schickt uns alles, was ihr wollt, alles, was ihr von Niklas wissen wollt, können wir auch gerne wiederholen. Und für die nächste Folge haben wir aber wieder ein festes Thema. Wir spielen so ein bisschen Stadt, Land, Fluss. Wir schauen uns nämlich an, warum wieder mehr Menschen aufs Dorf ziehen und wie man die Dörfer attraktiver machen kann.
Da freue ich mich schon sehr drauf, tatsächlich.
Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Macht es gut und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.